19.35 Uhr, Atomunfall in Tschernobyl.
Verehrte Zuschauer, anstelle der Reportage über Umweltkriminalität, ein Fall für PD 455, haben wir nun einen aktuellen Beitrag ins Programm genommen über den Atomunfall in Tschernobyl. Wir beleuchten Ursachen, Wirkungen und Folgen, wobei Reaktorforscher und Nuklearmediziner dazu beitragen werden, den mysteriösen Atomunfall und die Konsequenzen zu analysieren. Ruprecht Eser moderiert.
Der schon wieder.
Vor einer halben Stunde um 21 Uhr sowjetischer Zeit, Vremya, die Hauptnachrichtensendung aus Moskau. Nach der Begrüßung erste Meldungen aus dem In- und Ausland. An siebter Position eine Nachricht über die Kernkraftkatastrophe in Tschernobyl. Der Nachrichtensprecher erklärt, der zuständige Minister der UdSSR lässt folgende Erklärung verlesen. Es arbeitet eine Sonderkommission unter der Leitung des Vorsitzenden des Zentralkomitees der KPdSU. In Tschernobyl sind führende Wissenschaftler und Experten anwesend. Das Unglück ereignete sich in der vierten Kammer des Atomkraftwerks. Die drei anderen Blöcke sind in Ordnung. Im Unglück sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Es werden umfassende Maßnahmen eingeleitet. Die Betroffenen werden medizinisch betreut. Die Lage in dem Kernkraftwerk steht jetzt unter ständiger Kontrolle von Spezialisten. So wie gesagt, hat die sowjetische Hauptnachrichtensendung Vremya den Kernunfall von Tschernobyl vor einer halben Stunde gemeldet. Es gibt andere Agenturen, wir wollen hier heute Abend nicht über Gebühr spekulieren, obwohl manches noch unklar ist, die, auch was die Toten anlangt, über eine wesentlich größere Katastrophe berichten. Die amerikanische Nachrichtenagentur UPI will beispielsweise eben erfahren haben, dass rund 2000 Menschen getötet worden sind. Wir wollen hier heute Abend, soweit wir das können und so gut wir das können, mit sachkundigen Experten am Tisch und in unserem Bonner Studio die Ursachen, aber auch die Folgen dieses möglicherweise größten Kraftwerkunfalls in der Geschichte der Atomenergie behandeln. Und dazu begrüße ich im Studio den saarländischen Umweltminister Jo Leinen, neben ihm Herrn Professor Klaus Hahn, Nuklearmediziner an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, und Herrn Dr. Münch von der Kernforschungsanlage in Jülich. Neben mir sitzt mein Kollege Dirk Sager, langjähriger Korrespondent in Washington und in Moskau, der uns im Laufe der Sendung etwas sagen wird über die Sicherheitsstandards in der sowjetischen Kernindustrie. In Bonn begrüße ich Innenminister Friedrich Zimmermann. Guten Abend, Herr Zimmermann.
Guten Abend.
Und ich hoffe, dass bei ihm auch sitzt Herr Professor Birkhofer von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Bevor wir uns, meine Herren, der Situation und den Nachrichten des Tages zuwenden, möchte ich den Versuch machen mit unserem Korrespondenten Joachim Holz, der heute hoffentlich am Telefon ist. Herr Holz, hören Sie mich?
Ja, guten Abend.
Herr Holz, Sie haben ja auch eben die Vremya, die Nachrichtensendung, verfolgt. Was gibt es denn darüber hinaus an Informationen über den Umfang dieses Unglücks? Wie weit wird es überhaupt in der sowjetischen Öffentlichkeit diskutiert? Hier ist ja auch ein Tabu gebrochen worden.
Wenn man von einem großen Unglück spricht, vielleicht von einer Katastrophe, dann kann man das in der sowjetischen Öffentlichkeit nicht tun. Hier weiß man davon gar nichts. Heute, 5 Minuten nach 9, in der Bundesrepublik 19.05 Uhr, meldete die Agentur TASS vom Ministerrat ein knappes Statement im Fernsehen. Nach 8 Minuten kam diese Meldung, verlesen nach Berichten aus der Arbeitswelt. Es sind dürre Worte, die Sowjetbürger kennen zum Thema Tschernobyl nicht mehr als diese beiden offiziellen Meldungen. 24 Stunden lang hat es Schweigen gegeben. Gestern Abend eine Meldung, die heute Morgen nicht mal in den Zeitungen gedruckt war, sondern erst in der Abendzeitung des letzten Jahres wieder kam. Das kann man natürlich nicht als die neue Offenheit, die hier in der Informationspolitik versprochen wurde, nennen. Aber für viele Moskauer war die Meldung gestern Abend schon mehr, als sie jemals in solchen Situationen gewohnt waren. Für sie war das schon gut und beruhigend, denn der Grundsatz ist ja hier, niemanden erschrecken, immer den Eindruck erwecken, dass die Partei und die Regierung alles im Griff hat.
Sie haben das
eine Diskussion gegeben über Kernkraft, Man fürchtet eher Atomraketen. Mehr Kernkraftwerke werden angekündigt, geplant, gebaut. Und das heißt eben, dass sie in mehreren Teilen dieses Landes, die niemals elektrisches Licht gehabt haben, Strom in Zukunft, also hat man nichts dagegen.
Sie haben das eben angesprochen, in welcher Weise und in welchen Schritten die sowjetische Öffentlichkeit möglicherweise jetzt mit dieser Katastrophe konfrontiert wird. Und mehr noch als bei uns wird es ja jetzt davon abhängen, eine Linie zu finden zwischen falscher und unangemessener Beruhigung und aber auch einer Katastrophenstimmung. Gestern war allerdings noch von einem Unfall die Rede. Der englischsprachige Dienst von Radio Moskau hat heute von einer Katastrophe gesprochen. Jetzt haben wir gehört, es gibt zwei Tote. Kann es denn sein, dass die sowjetische Öffentlichkeit in sehr kleinen Schritten, einfach weil es so ungewöhnlich ist, auf den Umfang dieses Unglücks vorbereitet wird?
Ich gehe davon aus, dass es in kleinen Schritten geschieht. Überraschend ist für mich, dass man ja so relativ früh damit an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und bei Gesprächen heute in den Straßen von Moskau, ich habe Leute angesprochen, kam auch immer wieder eine Überraschung und sogar eine sehr, sehr positive Reaktion darauf, dass die Regierung überhaupt darüber gesprochen hat, dass man im Fernsehen zugibt, bei uns ist etwas daneben gegangen. Denn sonst gibt es schlechte Nachrichten aus diesem Land eigentlich nicht im Fernsehen.
Wie weit ist denn bei Ihnen oder im Kreise der ausländischen Kollegen angekommen die Tatsache, dass die Sowjets heute in Schweden und in Bonn vorstellig geworden sind mit der Frage, wir wollen die hier gleich behandeln, wie eine solche Katastrophe, denn der Brand setzt sich ja fort, zu behandeln sei? Spielt das überhaupt eine Rolle in den informellen Gesprächen?
Das ist in der Öffentlichkeit oder in den Äußerungen von irgendeiner offiziellen Stelle uns gegenüber niemals angesprochen worden. Wir haben nur Stereotyp bei Anfragen immer wieder erfahren, nichts wird hinzugefügt, nichts kann hinzugefügt werden zu der Meldung, die es gestern Abend gegeben hat. So war es bis zur heutigen 21 Uhr Nachrichtensendung.
Joachim Holz, vielen Dank nach Moskau. Sobald es neue Meldungen gibt, versteht sich von selbst, meine Damen und Herren, werden wir Sie darüber auch aus Moskau informieren. Ich verabschiede mich nach Moskau und möchte weitermachen mit einer kurzen Einspielung, die wir vorbereitet haben. Und zwar haben wir noch einmal gefragt den Kerntechnikexperten des Technischen Überwachungsvereins Rheinland, Herrn Professor Lindackers, der sich gestern im Heute-Journal schon geäußert hat, der nämlich heute Besuch gehabt hat von zwei Vertretern der sowjetischen Handelsmission in Köln, die sich bei ihm erkundigt haben. Wir wollen Ihnen mal kurz zeigen, worum es dabei gegangen ist.
Die Herren haben über den schweren Reaktorunfall in der UdSSR kurz berichtet. Sie teilen meine Einschätzung, dass der Unfall sehr gravierend ist. Und ich konnte erfahren, dass der mit Graphit moderierte Reaktor in Brand geraten ist.
Wie kann man denn einen brennenden Reaktor löschen? Welchen Rat haben Sie denn den Sowjets gegeben?
Der Graphit befindet sich in einem Betongebäude, an das man wegen der großen Menge ausgetretener radioaktiver Stoffe auf gar keinen Fall nah heran kann. Der Löschangriff vom Boden her verbietet sich also, es kommt nur eine Löschwasserversorgung aus der Luft in Frage. Gegebenenfalls muss man dafür sorgen, dass das Wasser in das Betongebäude eindringt, also ein Loch in das Betongebäude einbringt.
Ganz konkret gefragt, wie lange kann denn so eine Löschaktion dauern und wie gefährlich ist das?
Wie lange das dauert, kann ich Ihnen so natürlich nicht sagen. Das hängt davon ab, wie schnell man das Wasser heranbringt. Es muss also auf dem Luftwege sozusagen aus dem Flugzeug oder Hubschrauber abgeworfen werden. Natürlich ist das gefährlich. Das Flugpersonal muss schnellstens aus der Strahlungszone wieder heraus. Zweitens, wenn man das Betongebäude öffnet durch eine Sprengung zum Beispiel, dann tritt weitere radioaktive Stoffe zunächst aus, aber nur mit der Einbringung sehr großer Wassermengen, einiger 100.000 Kubikmeter, ist es nach meiner Einschätzung überhaupt möglich, den Brand zu löschen.
Herr Zimmermann, das klingt ja alles sehr problematisch, was Professor Lindackers da sagt. Wir können nicht auf alle Details dieses Unfalls eingehen, werden sicher nachher ein paar spezifische Fragen erörtern müssen. Gibt es denn bis jetzt ein offizielles Hilfeersuchen sowjetischer Stellen an die Bundesregierung?
Nein, es gibt Kontakte zur Bundesregierung und zu Institutionen, der Technik und Reaktorsicherheit, wie wir sie eben gerade gehört haben. Es hat noch andere gegeben, aber ein offizielles Ersuchen ist mir bis zur Stunde nicht bekannt.
In Bonn gab es ja heute eine Vielzahl von Aktivitäten. Die Strahlenschutzkommission hat getagt, die Reaktorsicherheitskommission hat getagt. Sehen Sie Anlass, um mal bei der innenpolitischen Situation anzufangen, einen Krisenstab zu bilden?
Nein, dazu sehen wir keinen Anlass. Wir sehen keine Gefährdung der deutschen Bevölkerung. Wir sind 2000 Kilometer vom Unfallort entfernt. Auch die Messungen in den skandinavischen Ländern haben erhöhte Radioaktivität, aber keineswegs in besorgniserregendem Umfang ergeben. Und unsere Messungen, wir sind mit allen Messstationen, auch mit den Ländern in ständiger Verbindung, haben überhaupt keine erhöhte Radioaktivität ergeben.
Darf ich Herrn Professor Birkhofer bitten, der ja wohl auch im Studio Bonn ist, kurz etwas zu sagen zu dem, was wir eben von Herrn Lindackers gehört haben. Halten Sie das denn für einen gangbaren Weg, was da als Möglichkeit zur Bekämpfung dieser Katastrophe geschildert worden ist?
Zunächst, wir sind ja alle angesprochen worden, auch ich bin heute Morgen angesprochen worden von der sowjetischen Botschaft. Und ich hatte sie dann an geeignete Institutionen verwiesen, insbesondere an die chemische Industrie, wo ja sicher Erfahrungen mit Graphitbränden vorliegen. Wir haben natürlich im kerntechnischen Bereich in der Bundesrepublik keine entsprechenden Einrichtungen, da wir ja diesen Reaktortyp bei uns nicht haben. Insofern konnte man auch den Russen in dem Punkt nicht unmittelbar helfen, sondern musste sich erst noch einmal beraten. Inwieweit der von Herrn Lindagers vorgeschlagene Weg richtig und vernünftig ist, kann ich von hier nicht beurteilen. Ich habe dazu auch keine Detailinformationen von russischer Seite bekommen. Ich habe mich heute mehrmals bemüht, auch über Bekannte bei der Wiener Atomenergiebehörde, dem stellvertretenden Generaldirektor, habe aber keine Informationen dazu bekommen.
Herr Dr. Münch, wenn ich da gerade bei Ihnen anfangen oder weitermachen darf, ich habe Sie eben vorgestellt als Vertreter der Kernforschungsanlage in Jülich. Das alles klingt ja nicht gerade optimistisch, dazu ist ohnehin kein Anlass. Auch nicht so, als ob wir oder auch die Schweden, die ja auch gefragt worden sind, hier bei der Bekämpfung dieser Katastrophe helfen könnten. Können Sie denn noch kurz mal erläutern, worum es sich bei diesem Graphit-Leichtwasserreaktor handelt und so, dass es nach Möglichkeit auch der Laie versteht? Herr Professor Birkhofer sagte ja eben, wir haben mit dieser Technologie, die gibt es bei uns nicht und wir haben dadurch auch wenig Möglichkeiten, jetzt hier helfend tätig zu werden.
Ja, es handelt sich hier in der Tat um einen Reaktortyp, den wir in der Bundesrepublik nicht haben. Und zwar ist es ein Typ, der Graphit moderiert ist. Er besteht aus einem großen Graphitblock. In diesem Graphitblock bestehen Druckröhren. In diesen Druckröhren sind die Brennelemente untergebracht. Sie werden mit Wasser gekühlt. Dieses Wasser wird zum Sieden gebracht durch die in den Brennelementen freigesetzte Wärme. Und dieses Wasser, was jetzt zu Dampf geworden ist, treibt dann die Turbine und erzeugt elektrischen Strom. Offenbar ist es so, dass durch die Unterbrechung der Wasserkühlung die Brennelemente zusammengeschmolzen sind, dass man also offenbar nicht erfolgreich war, hier eine zusätzliche Kühlung, eine sogenannte Notkühlung in Gang zu setzen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass in der Sowjetunion die Notkühlung nicht so in großer Vielzahl oder wie man im Fachausdruck sagt, redundant ausgelegt ist. Es kann also ohne weiteres sein, dass vielleicht hier eine Störung aufgetreten ist, es zum Niederschmelzen von Brennstoff gekommen ist. Und beim Niederschmelzen von Brennstoff wird beispielsweise eine Barriere für die Rückhaltung von Spaltprodukten, dieses ist die Hülle der Brennelemente, durchbrochen, sodass dann radioaktive Stoffe freigesetzt werden. Und hier ist es offensichtlich auch so, dass der Sicherheitsbehälter hier bei diesem Reaktortyp wohl nicht eine optimale Dichtefunktion hatte, sodass eben auch diese Radioaktivität dann an die Umwelt ausgetreten ist. Beide Situationen, sowohl bei der Notkühlung als auch bei der Dichtefunktion des Sicherheitsbehälters, die in der Bundesrepublik ganz anders sind. Das heißt, wir haben in der Bundesrepublik mehrfache Notkühleinrichtungen, redundante, mehrfache, wobei man sich leisten kann, dass die eine oder andere sogar im Anforderungsfall ausfällt. Und wir haben eben das dichte Containment, das eventuell freigesetzte Radioaktivität in diesem Druck, in diesem Sicherheitsbehälter zurückhält und damit verhindert, dass die Radioaktivität an die Außenwelt gelangt.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass der Brand bis jetzt nicht gelöscht worden ist, dass es offensichtlich auch noch keinen Weg gibt, der von den Sowjets gesehen wird, wie er zu löschen sei. Wir bewegen uns hier auf dem schmalen Grat von sehr spezifischen Fragen und im Wust der Agenturmeldung geht vielleicht auch Herr Dr. Hahn verloren, dass man sich eigentlich kaum vorstellen kann, wie die Situation der Menschen ist, die das alles erlebt haben. Wir haben eben gehört, es ist ein 30 Kilometer Sperrgürtel errichtet worden, die Menschen werden evakuiert, sie sind Nuklearmediziner. In welcher Situation finden sich Menschen bei einem solchen GAU, dem größten anzunehmenden Unfall, wieder? Was kann man denn für sie überhaupt tun?
Ja, es gibt zwei Dinge, die im Wesentlichen zu tun sind. Das erste, was zumindest theoretisch passieren kann, ist, dass diese Menschen, wenn Radioaktivität in Form von Partikeln aus diesem Reaktor ausgetreten ist, was ich nicht weiß, dass diese Menschen dort von diesen radioaktiven Partikeln getroffen worden sind und die sich in ihren Haaren und ihrer Kleidung befinden. Und man wird also schnellstens versuchen müssen, diese Menschen dort zu dekontaminieren, also diese radioaktiven Partikel zu entfernen, um die damit verbundene Strahlung zu reduzieren. Das zweite ist die Strahlung selbst, die zu Erkrankungen des Patienten führt, vor allem Erkrankungen der blutbildenden Systeme. Und diese Erkrankungen müssen von den Ärzten in entsprechenden Abteilungen, die die Patienten vor allem vor der zunehmenden Infektionsgefahr schützen, behandelt werden.
Aber das Problem ist ja wohl nicht allein die Frage, was passiert jetzt unmittelbar, die makabre Spekulation über die Zahlen von Toten, sondern die Dimension dieses Problems wird ja in Jahren, vielleicht in 10 Jahren erst sichtbar, wenn die Langzeitfolgen eingetreten sind.
Das ist sicher der Fall, denn die Wirkung der Strahlung tritt nur in sehr hohen Dosen sofort ein, sodass man davon ausgehen kann, wenn es wirklich stimmt, dass zwei Menschen gestorben sind an diesem Unfall, dann dürfte es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um Bedienstete in diesem Reaktor selbst handeln, wogegen die Bevölkerung sicher sehr viel weniger stark radioaktiv verseucht oder bestrahlt worden ist. Und hier ist es völlig richtig, dass die Wirkungen erst später auftreten können und abhängig sind natürlich von der Menge an Strahlung.
Herr Professor Birkhofer in Bonn, wenn ich gerade noch mal fragen darf, wie kommt man denn an diesen Reaktor, an diesen unverändert brennenden Reaktor heran? Das ist ja auch eben von Professor Lindackers angesprochen worden, dass sich das für den Laien als fast unmöglich darstellt.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es mit besonders geschützten Fahrzeugen möglich ist, nahe ranzukommen des Weiteren.
Ohne dass Menschen da in irgendeiner Weise persönlich aktiv beteiligt sind.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Menschen bis verhältnismäßig nahe, und das ist jetzt wieder Spekulation, auf einige hundert Meter sich herankommen. Und man hat ja heute mit Robotern eine Technik geschaffen, die es sehr wohl ermöglicht, dann fernbedient über größere Entfernungen sehr diffizile Handhabungen durchzuführen. Auch dort gibt es beispielsweise in der Bundesrepublik eine sehr hochentwickelte Technik.
Wir müssen notwendigerweise ein bisschen jetzt hin und her springen zwischen der Situation vor Ort in der Sowjetunion und der Frage, wie wir mit dem Thema umgehen allein. Der Innenminister hat gesagt, ein solcher GAU, ein solcher Unfall ist bei uns nicht möglich. Zu erwarten ist aber ja wahrscheinlich doch, dass wir jetzt erneut eine Diskussion über den verantwortlichen Umgang mit Kernkraft, mit Kernenergie kriegen. Wie kann denn nach Ihrer Einschätzung eine solche Diskussion aussehen, die sich eben, wie ich sagte, zwischen falscher Hysterie und falscher Beruhigung bewegen muss?
Ich denke schon, dass der Unfall in der Sowjetunion einige grundsätzliche Fragen aufwirft, die wir bei der Energiepolitik neu stellen müssen. Wir werden heute zurückgerufen, dass das Restrisiko ein sehr großes Risiko sein kann. Wir werden zurückgerufen, dass unsere Atomkraftwerke in der Nähe von Großstädten sich befinden, dass im Falle eines solchen Unfalles auch bei uns viele 10.000 oder 100.000 Menschen betroffen sein können. Ich denke, dass die Kernenergiepolitik nicht zu Ende gedacht ist. Es sind technische Fehler möglich, die wir mit Computern nicht erfassen und analysieren können. Und es sind die vielen menschlichen Fehler möglich, die dort ins Spiel kommen und die zu einem solchen Super-GAU führen können.
Es ist sicher nicht der Tag jetzt einer kontroversen Diskussion, die werden wir wahrscheinlich ohnehin kriegen, aber Herr Dr. Münch wollte gerade noch was dazu sagen.
Ja, ich möchte nur sagen, dass es sehr, sehr naheliegend ist, diesen Störfall dazu zu benutzen, zu sagen, das Risiko der Kernenergie sei zu hoch. Man kann grundsätzlich sagen, dass sicherlich die Kernenergie mit einem hohen Gefährdungspotenzial behaftet ist und dass es eben darauf ankommt, durch eine Menge von Sicherheitseinrichtungen dieses Potenzial herunterzudrücken und eben dieses von Ihnen genannte Restrisiko so klein wie möglich zu machen. Und da hat es nun wirklich damit zu tun, welche technischen Einrichtungen man hier investiert. Und ich sagte eben bereits, wir haben es in der Bundesrepublik damit zu tun, dass wir die Notkühlung, das heißt eine Einrichtung, die gegen derartige Störfälle geschaffen ist, so hoch redundant, das heißt so vielfältig auszulegen, dass wir damit tatsächlich das Restrisiko erheblich herunterdrücken und zum anderen auch durch den Einschluss der Radioaktivität im Sicherheitsbehälter, der auch bei sich aufbauendem Überdruck noch mehrere Tage auf jeden Fall halten wird und wenn der Druck nicht so groß wird, eben auch auf längere Zeit, damit eben auch die Radioaktivität am Standort, das heißt im Reaktor zurückzuhalten. Das ist schon ein Unterschied, ob ich hohe Investitionen in die Sicherheit mache oder geringe. Und hier ist eben ein Unterschied zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR, sodass man das bitte nicht über diesen glatten Kamm scheren kann, denn es sind Unterschiede.
Vielleicht können wir an der Stelle mal kurz einen Film einspielen, den wir vorbereitet haben, der genau mit dieser Frage zu tun hat, nämlich der Frage, und wir haben Ihnen ja gesagt, wir wollen versuchen, so gut es geht, Informationen zu vermitteln, der Frage, wie die Sicherheitsstandards in der Sowjetunion sind. Der Zager hat dazu einen Film vorbereitet.
Ja, das Bekenntnis zur Atomkraft war bisher jedenfalls in der Sowjetunion Ausdruck von Hoffnung und Zukunftsglauben. Beispiel die Stadt Wolgodonsk. Sie wurde gegründet für eine Fabrik für Atomkraftwerke vom Fließband. 8 Blöcke pro Jahr ist das Ziel. 1983 gab es einen Riesenskandal, das war unter Andropow, weil geschludert worden war. Dies ist die Stadt Woronesch, 500 Kilometer von Moskau entfernt. Heldenstadt wird sie genannt, nicht des benachbarten Atomkraftwerkes wegen, sondern weil sie im Krieg den Deutschen widerstand. Atomkraftwerke stehen alle im Westen der Sowjetunion, in den dicht besiedelten Gebieten, weil dort die Energie gebraucht wird und die Energiequellen Sibiriens fern sind. Sorge bei der Bevölkerung findet man nicht, sie finden es eher angenehm, wenn die Kühlwasserseen schon, wenn man schon baden kann in den Kühlwasserseen im frühen Frühling. Das Kraftwerk Woronesch ist ein moderner Standardtyp, aber ohne Schutzmatte, dafür mit sehr sozialistischem Realismus an der Front des Kraftwerkes. Das ist halt Ausdruck des Vertrauens, der Hoffnung. Als wir da waren, wurden uns ein Schaltraum gezeigt, nicht der modernste, so wurde zugefügt, der sei nämlich geheim. Leistung des Kraftwerkes 2500 Megawatt. Insgesamt werden rund 5% der elektrischen Energie in der Sowjetunion aus Atomkraftwerken erzeugt. Ein Unfall wie der in Harrisburg, so wurde uns damals gesagt, könne hier nicht passieren. Man habe 360 mögliche Krisenmöglichkeiten durchgespielt. Dass es insgesamt Zwischenfälle gegeben hat, wurde allerdings zugegeben, allerdings nicht ansatzweise eine Katastrophe. Dieser Kraftwerktyp wurde auch nach Finnland exportiert. Die Finnen haben ergänzt und für den gleichen Preis der Reaktoren noch einmal im Westen Sicherheit gekauft. Dazu gehört vor allen Dingen eine zusätzliche Notkühleinrichtung, die im sowjetischen Modell nicht vorhanden ist. Die wird hier markiert mit dem Trick. Dazu haben die Finnen auch einen Sicherheitsmantel um den Reaktor herum gebaut, auf den sie sehr viel Sorgfalt verwandt haben und auf den sie sehr stolz sind.
Das Gebäude ist mit Stand, Beton gebaut. Das ist ein, sagen wir, Volldruckgebäude und ist so gebaut, dass man einen Großbruch in Berechnung nimmt. Wir sind hier sehr pessimistisch gewesen und darum haben wir auch ein Großgebäude gemacht.
Es gibt natürlich sowjetische Kraftwerke, die uns näher sind als das in Finnland, die Kraftwerke in der DDR. Die DDR baut auf Atomstrom und kauft dazu Kraftwerke in der Sowjetunion. Ein Arbeiter bekräftigte einmal sein Vertrauen eindrucksvoll in DDR-Fahrer.
Von unseren sowjetischen Genossen haben wir nicht nur die leistungsstarken Anlagen, die unsere Jugendschichten mit hoher Qualität und Effektivität betreiben, sondern wir haben auch die grundlegenden Methoden der Leitung eines Kernkraftwerkes und der ständigen Ausbildung unseres Personals mitgenommen.
Greifswald, Rheinsberg und Stendal im Bau. Dort allerdings in Stendal mit einem Sicherheitsmantel. Dort hat es auch nach unserer Kenntnis zum ersten Mal in der DDR besorgte Bürgerfragen gegeben.
Tja, und Sie haben, bevor wir in Bonn weitermachen, das Thema, ja, haben Sie eben selbst gesagt, in Amerika miterlebt, mitbeobachtet, Beispiel Harrisburg. Sie haben es in der Sowjetunion besucht, ein Kernkraftwerk in Nowoworonesch. Kann die Tatsache, dass es drüben in der DDR, in Osteuropa, in der Sowjetunion weniger Diskussion um Kernenergie gibt, damit zu tun haben, dass das Thema ein Tabuthema ist?
Es ist kein Tabuthema. Die Menschen haben da ganz schlicht und in Frieden mit diesen Kraftwerken gelebt. Die Betroffenen, die Wissenschaftler, da gehe ich schon mal davon aus, da gibt es Wissenschaftler, die ein bisschen skeptischer sind, aber da gibt es Wissenschaftler, die in der Tat völlig davon überzeugt waren, dass sie den richtigen Weg gegangen sind. Aber nach meiner eigenen Lebenserfahrung, ich habe genauso seriöse Wissenschaftler in Harrisburg käsebleich und mit Schweiß auf der Stirn gesehen, die sicherlich zwei Wochen vor Harrisburg Stein und Bein geschworen hätten, dass ihnen sowas nicht passieren kann.
Herr Minister Zimmermann, wir haben vorhin angesprochen, Ihre Aktivitäten in Bonn mit den verschiedenen Experten. Aus Polen gab es heute die Meldung, dass dort eine erhöhte Radioaktivität gemessen worden ist. Der polnische Regierungssprecher Orban hat sich geäußert. Die Frage ist, wann sind die Polen informiert worden? Polen ist ja nun nicht so weit weg von uns. Und ohne Katastrophenstimmung zu produzieren, noch einmal die Frage, in welcher Weise sind wir tangiert, können wir betroffen werden, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Kernunfall weiter besteht?
Nach meiner Auffassung können wir nicht betroffen werden von der radioaktiven Strahlung. Auch nicht, wenn sie wandert über 2000 Kilometer, da müssten x-fache Werte in Konzentration vorhanden sein, was die Wissenschaft für ausgeschlossen hält. Und im Übrigen möchte ich auf die Diskussion, die sie vorher geführt worden ist und was Herr Leinen gesagt hat, sagen, der Reaktor, der in Tschernobyl in Schwierigkeiten geraten ist und möglicherweise brennt, wäre in der Bundesrepublik Deutschland niemals genehmigt worden. Weder vor der Regierungszeit dieser Regierung, noch bei ihr, noch in Zukunft. Das ist völlig ausgeschlossen, denn wir haben eine mehrfache Sicherheitsanforderung und deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, in der Bundesrepublik Deutschland neu die Frage nach der Kernkraft zu stellen. Darauf lege ich Wert, auf diese Feststellung, und dass in diesem Land niemand Angst zu haben braucht vor der Kernkraft.
Ich kann die Herren nur noch mal bitten, dass wir diesen Tag angesichts der Dimension, der offenkundigen Dimension dieses Unglücks nicht zu einer innenpolitischen Kontroverse benutzen. Herr Lein, Sie sollten trotzdem was sagen.
Es wird immer so sein.
Wir kommen gleich zu Ihnen.
Es wird immer so sein, dass gesagt wird, dieser Unfall kann bei uns nicht passieren. Das ist sehr simpel, weil jeder Unfall anders sein wird. In Harrisburg hätte man sich das nicht vorgestellt. In der Sowjetunion hätten die Bein und Stein geschworen, dass ihnen das nicht passieren kann. Ich brauche im Saarland gar nicht weit zu gehen. Wir werden in der Nähe in Frankreich 4 Atomanlagen haben, die nicht dem Stand der Technik entsprechen. Und es kann niemand garantieren, dass ein Unfall anderer Art bei uns nicht passieren kann. Ich will an der Stelle nur sagen, dass mir da mehr überzeugt hat, was der Denker Karl Friedrich von Weizsäcker in den letzten Jahren sich als Meinung zu diesem Thema gebildet hat. Er war ein Kernenergiebefürworter und er ist heute ein Kernenergieskeptiker, wenn nicht sogar ein Gegner, weil die Logik der Kernenergiepolitik zu Ende gedacht muss einen Super-GAU mit einberechnen. Und wir sind ein dicht besiedeltes Land. Wir haben diese Kernkraftwerke in der Nähe unserer Städte, Hamburg, München, Frankfurt, und man muss dann auch ehrlich sein und der Bevölkerung sagen, sowas könnte auch bei uns passieren. Niemand hofft es. Wir tun alles, dass es nicht passiert. Aber passieren kann und können, das ist durchaus möglich.
Herr Professor Berghofer, über diese Grundsatzkontroverse hinaus, die sich jetzt vielleicht unvermeidlich ergeben hat, noch einmal die Frage, ist das nicht eigentlich der Tag, wo man darüber nachdenkt, wie es sehr viel mehr internationalen Austausch gibt, Kenntnisaustausch über die Frage der Sicherung und der Sicherheit? Und noch einmal die Frage, was können wir jetzt akut und aktuell tun, um den Sowjets behilflich zu sein, was ja jeder tun will?
Ich bin schon, muss ich sagen, etwas erstaunt und mehr als überrascht, dass hier eine Äußerung gefallen ist, dass die französischen Nachbarkraftwerke nicht dem Stand der Technik entsprechen. Wir haben jeher eine sehr enge Kooperation mit allen westlichen Ländern. Wir wissen, wie der Sicherheitszustand aller Kraftwerke tatsächlich aussieht. Ich muss auch im Namen meiner französischen Kollegen diese Äußerung zurückweisen. Ich will weiter noch kurz ausführen. Herr Jolainen hat gesagt, das Restrisiko sei wohl unzumutbar. Das Restrisiko bestimmt sich aus dem Schaden und aus den Sicherheitsvorkehrungen, die verhindern, dass Auswirkungen nach draußen tatsächlich auftreten. Diese Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Reaktor sind unzureichend und haben mit Sicherheitsvorkehrungen, wie wir es in der Bundesrepublik und in anderen westlichen Ländern anwenden, nichts zu tun. Insofern ist ein Restrisiko, was dort vielleicht aufgetreten ist, für die Bundesrepublik ein unzumutbares Risiko und daher ein Nichtgenehmigungsverfahren.